Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wir schauen heute nach Südosteuropa in den Kosovo. Die Narben der Jugoslawienkriege sind dort noch immer nicht verheilt. Das Theater vor Ort beschäftigt sich damit, versucht neue Perspektiven zu schaffen. Nun findet dort das Kosovo-Nordmazedonien-Showcase-Programm statt, die große Theaterleistungsschau der Region. Wir schauen uns an, welche Stücke es dort zu sehen gibt. Und wir blicken zurück auf die Arbeiten des unermüdlichen Theatermagiers Christoph Martaler. In Hamburg setzt er sich für musikalisch-literarische Abende auf die Theaterbühne mit Weggefährten und Gleichgesinnten. Einer davon ist der Musiktheatermacher Rudi Häusermann. Mit ihm sprechen wir über diese ganz besondere Zusammenarbeit. Das alles heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit 7 Jahren lädt die unabhängige Kulturorganisation Cendra Multimedia regelmäßig zur Theaterleistungsschau ins südosteuropäische Kosovo. Ein Land mit knapp 2 Millionen Einwohnern und seit 3 Jahren EU-Anwärter. Gezeigt wird dann ein Querschnitt der neu entstandenen Produktionen des Landes. Im vergangenen Jahr fand der Showcase erstmals im benachbarten Albanien statt. In diesem Jahr gibt's neben Arbeiten aus dem Kosovo auch Theaterstücke aus Nordmazedonien zu sehen. Auch das eine Premiere. Meine Kollegin Susanne Burkhardt hat sich einige der gezeigten Produktionen beider Länder angeschaut.
Es gibt Momente, da übertrifft die Realität jeden Versuch einer künstlerischen Bearbeitung. Wenn zum Beispiel der Taxifahrer auf dem Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Pristina davon erzählt, wie er 1999 vor den Serben nach Deutschland floh. Von Schleppern in einen Lieferwagen gesperrt mit mehr als 60 Menschen. Und davon, wie sie beinahe erstickt wären, hätte er nicht mit einem Messer ein Loch in das Dach des Transporters geschnitten. Nur kurz darauf, südwestlich von Pristina, im Kulturpalast der Stadt Jakova, das Theaterstück The Border. Die Schauspieler keuchen, ringen nach Luft. Es geht um die Massenimmigration vom Balkan, besonders aus dem Kosovo, um Grenzen, globale Ungerechtigkeiten und Willkür. Also um all das, was in der Geschichte des Taxifahrers bereits mitschwamm. Viele der beim Showcase gezeigten Arbeiten handeln von den Folgen der Jugoslawienkriege, von Traumata, Flucht und Gewalt. Es sind harte und provozierende Themen, wie sie auch Regisseurin Bjerta Nesiraj von Cendra Multimedia in ihrer Arbeit immer wieder beschäftigen. In ihrer dokumentarischen Inszenierung Pristina, die vorsätzliche Tötung eines Traums, erzählt sie von Korruption und einer Baumafia, die jede Form von behutsamer Stadtentwicklung im Nachkriegs-Pristina verhindert. Und vom visionären Architekten Recep Luzi. Er träumte einst von einer lebenswerten Stadt mit Parks und Spielplätzen und war damit den Investoren im Weg.
It means a lot for me.
Dieses Stück bedeutet mir viel. Ich bin hier aufgewachsen. Und hier 25 Jahre nach dem Krieg diesen Dschungel aus Gebäuden zu sehen, ohne jeden urbanen Plan, darüber wollte ich sprechen.
It felt very important to speak up.
Die Kostüme der Aufführung stammen von der Tochter des Architekten. Sie war noch ein Teenager, als ihr Vater Recep Luzi im Jahr 2000 ermordet wurde.
Actually, she found her father,
sie fand ihren toten Vater vor dem Apartment. Niemand wurde je verurteilt. Wir haben bis heute keine Ahnung, wer ihn ermordet hat.
We don't know who killed him.
Wie umgehen mit ungesühnten Verbrechen? Das ist die zentrale Frage in vielen der hier gezeigten Arbeiten, etwa wenn es um die Anerkennung für politische Gefangene geht. Auch in der wohl wichtigsten Produktion dieses Showcases kommt sie zur Sprache. Gezeigt eine Autostunde entfernt von Pristina im idyllischen Prizren.
In public, those of us doing the reconciling had to restrain ourselves, but in private we wept.
Im Schatten eines Baumes saß ich und weinte. So der poetische Titel aus dem Englischen übersetzt. Eine Kooperation zwischen Kosovo, Südafrika und 8 weiteren Partnern.
Es geht hier letztlich um Fragen, die überall auf der Welt gestellt werden. Die Frage nach Vergebung, Versöhnung, Wahrheit.
Erklärt Greg Coleman, seit 2 Jahren künstlerischer Leiter des Market Theatre im südafrikanischen Johannesburg und Dramaturg des Stücks.
When white people kill, they rot in prison. When white people kill, they ask for forgiveness.
Ausgangspunkt sind die Anhörungen der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission nach dem Ende der Apartheid, die vor knapp 30 Jahren begannen und die im Kosovo 1990 gestartete zivilgesellschaftliche Kampagne zum Verzicht auf Blutrache. In öffentlichen Versöhnungsakten wurden über 1000 Verfolgungen beigelegt und so viele Menschenleben gerettet. Armut sei ein Thema, das beide Gesellschaften verbunden habe, aber auch Unterdrückung, so Yetone Siray von Cendra Multimedia, der Autor des Stücks, in dem es auch einen Satz eines serbischen Autors gibt. Die Kosovo-Albaner seien die Schwarzen von Ex-Jugoslawien. Feni Siray erkläre dies sehr gut die Gemeinsamkeiten und das Schicksal beider Gesellschaften. Auf der Bühne wird das alles sehr lebendig und mit viel Humor verhandelt. War das leicht, den internationalen Cast zu steuern? Frage an Regisseurin Beata Nisiray.
Am Ende sind wir alle Schauspieler. Wenn also Schauspieler wirklich zusammen mit der Regie etwas erschaffen wollen, dann machen sie das, auch wenn sie aus ganz verschiedenen Zusammenhängen kommen.
Wenn jetzt der Showcase erstmals ins Nachbarland Nordmazedonien zieht, eines der ärmsten Länder Europas, dann betritt Cendra Multimedia trotz räumlicher Nähe in gewisser Weise Neuland.
Ich würde es nicht eine freundliche Beziehung nennen, eher eine nachbarschaftliche Beziehung.
Kuratorin Aurela Catrio reist mit vielen Fragen nach Skopje, in ein Land, in dem 30% der Bevölkerung Albaner sind, die von den Mazedoniern lange Zeit als Einwohner zweiter Klasse betrachtet wurden.
Die Wahrheit ist, es gibt hier komplexe politische Probleme, die sich in Kultur und Theater widerspiegeln. Es gibt kaum Kontakt, keinen Austausch zwischen den Theatern, obwohl es ein albanisches Theater gibt und ein mazedonisches Nationaltheater. Dazu kommt, im mazedonischen Theater wurde, soweit wir wissen, noch nie ein albanisches Stück aufgeführt.
Plays have ever been staged in North Macedonian theaters.
Die Folgen?
Lack of funding and this division and this lack of communication.
Mangelnde Finanzierung, fehlender Austausch, die strikte Trennung, all das führt zu mangelnder Qualität, zum Fehlen von visionären Programmen. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang. Wenn es keine Kommunikation zwischen den Theatermachern gibt, dann gibt es auch keine Solidarität in der Auseinandersetzung mit der Regierung, wenn es um die Lösung dieser Probleme geht.
Auch wenn die Erwartungen gering sind, der Austausch könnte, so Catrio,
zu mehr Bereitschaft führen, als Theatermacher diese Themen zu benennen, und zwar als Theaterthemen statt als ethnische Themen.
Das ist ja ein Teil dieser Balkan-Mentalität. Man denkt, dass man isoliert ist, also schützt man die eigene Kultur, weil, wenn man sich austauscht, könnte man ja die eigene Kultur gefährden.
Ergänzt Yeton Nisiray.
Ich finde das völlig falsch und wir haben ja die Folgen gesehen. Den Kosovo-Krieg, den Krieg in Nordmazedonien in 2001. Darum glauben wir so stark an den Austausch. Kultur und Kunst zu teilen, das macht einen Unterschied. Wenn nicht heute, dann in der Zukunft.
Passend dazu endete eine hochpolitische Performance des türkischen Nationaltheaters von Nordmazedonien zu Identitätsfragen mit einem Liebesbrief und einer hoffnungsvollen multiethnischen Balkan-Utopie.
Susanne Burkhardt war für uns beim Kosovo-Nordmazedonien-Showcase. Das Festival dort geht heute zu Ende. Manche Regisseurinnen und Regisseure haben eine Handschrift, die man sofort wiedererkennt. Christoph Marteiler fällt einem da zum Beispiel sofort ein. Er bringt aus der Zeit gefallene Leute in aus der Zeit gefallenen Bühnen zusammen. Da begegnen sich diese kauzigen, verschrobenen Individuen nicht nur untereinander, sondern sie treffen auch auf große Musik. Sie spielen, singen, führen ihre ganz eigenen Choreografien auf. Seit 30 Jahren inszeniert Marteiler nun schon am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Grund genug, dass das Theater in diesem diesem November seine inzwischen abgeschlossene Trilogie über einsame Künstler aufführt und auch noch zwei ganz besondere musikalische Abende präsentiert, in denen Christoph Marthaler mit seinen künstlerischen Weggefährten diskutiert und natürlich musiziert. Zum Beispiel mit Rüdi Heusermann. Er ist Ökonom, Musiker, Komponist, Regisseur und lange schon selbst einer der wichtigsten Neuschöpfer des Musiktheaters. Und jetzt bei Rang 1 zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Heusermann.
Guten Tag, freut mich.
Mal Hand aufs Herz, geht Ihnen das manchmal auf die Nerven, dass Sie immer noch so stark mit Christoph Marthaler assoziiert werden, obwohl Sie ja nun selbst seit Jahrzehnten ganz eigene künstlerische Wege auch gehen?
Ja, also das hat sich schon mit der Zeit schon sehr gelegt, diese Verbindung. Also es sind ja schon sehr unterschiedliche Dinge, die wir schlussendlich machen. Mhm. Nein, das ist für mich kein Problem. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Stück sehe von Christoph, freue ich mich jedes Mal, wie ich beobachte, wie seine Grundidee immer weiter gesponnen wird.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Grundidee bleibt bestehen. Da gibt es was ungeheuer Konsistentes in dieser Arbeit. Wann haben Sie denn genau angefangen, miteinander zu arbeiten? Das ist ja wirklich schon auch zu Beginn dieser Marthaler Theaterkunst gewesen.
Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Also ich habe mir überlegt, das sind sicher 40 oder über 40 Jahre. Christoph, der hat in Zürich gewohnt und ich so im Nachbarkanton, in einer kleinen Stadt, Lenzburg heißt diese Stadt. Ich dachte, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich glaube, wir sind uns aufgefallen, so muss ich gerade sagen. Das, was Christoph gemacht hat, musikalisch, theatralisch, das habe ich ohne ihn zu kennen oder er mich zu kennen mit einem Malerfreund, mit einem Kunstmaler, jahrelang eben so riskante Musiktheaterarbeiten kreiert. Und da habe ich mal gesehen, was Christoph macht. Und er hat mitbekommen, was wir da machen. Und da ist dann eigentlich, kann man sagen, dann schön rund und knapp eine große Freundschaft entstanden.
Und Sie haben gemeinsam Theatergeschichte geschrieben. Waren Sie sich denn musikalisch von Anfang an immer einig? Wie funktioniert das? Wie wird die Musik für eine solche Produktion zusammengestellt, die ja so wahnsinnig wichtig ist, die musikalische Ausrichtung eines solchen Theaterabends?
Da gibt es halt verschiedene Wege. Also es ist eigentlich eher die Frage, was für eine Haltung oder was für eine Sicht man auf die musikalische Welt hat. Wo erkennt man die Qualitäten der ganz, ganz verschiedenen Musiken, also der klassischen Musik, des Schlagers, der neuen Musik. Und da waren wir halt ganz einig zusammen. Also die Freude wirklich auch sogar an der Schweizer Volksmusik, wirklich die Achtung, der Respekt. Und dann natürlich die alten Meister, die großen Meister und dann die Meister, wo man sich so dann auch orientiert hat. Also Erik Satie ist so ein Name, so ein Mensch gewesen, der uns natürlich wahnsinnig interessiert hat, was der gemacht hat, wie der eine neue Sicht in dieses Geflecht, in diese Gesetze reingebracht hat. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, jetzt, wenn man darüber spricht, wie eine Musik entsteht, je nachdem, wenn das Thema es verlangt und es ist eine Barockmusik, dann wird man in dieser Barockmusik eben wieder seine eigene Sicht versuchen darzustellen. Also die eigene Sicht heißt, diese Barockmusik, muss man immer sagen, einfach mit dem ganzen Kennen der Schönheit und der Großartigkeit von diesen Bachwerken zum Beispiel. Aber wie findet man da eine gegensätzliche Welt, auch musikalisch? Und das war eigentlich das Spannende, das rauszufinden, ohne irgendwelche, sagt man, Verarschungen.
Ja. Diese Inszenierungen wirken ja auch so völlig einvernehmlich, zuneigungsvoll. Ich glaube, deshalb liebt das Publikum sie auch so. Man hat immer das Gefühl, so einer Theaterfamilie dabei zuzusehen, wie sie das tut, was sie liebt. Sind die Proben wirklich so harmonisch oder reibt man sich da schon auch mal auf, bis man an dem richtigen künstlerischen Punkt angekommen ist?
Ich kann nur von mir Antwort geben. Also ich weiß einfach, als wir zusammengearbeitet haben, habe ich Christoph als ganz, ganz sensiblen, feinen Menschen kennengelernt, der eben diese Menschen, die da mitspielen, wir waren ja auch Laien, es war ja niemand von uns Schauspieler und wir waren auch keine klassischen Musiker. Und das ist eigentlich das, was ich in Erinnerung habe und das wird sich nicht groß geändert haben. Natürlich wird es Reibereien geben, natürlich wird es Uneinigkeiten geben, aber Christoph ist so ein Mensch geblieben, so wie ich ihn hin und wieder kenne oder mit ihm rede, dass da keine Brutalitäten vorkommen.
Nun gibt es zwei Abende am Deutschen Schauspielhaus Hamburg mit den WeggefährtInnen und Geistesverwandten unter dem tollen Titel Unterricht in der Kunst, die Fröhlichkeit nicht einzubüßen. So heißt Ihr Abend. Wie ist es zu diesem Konzept gekommen? Was machen Sie da?
Also ich, neben meiner Arbeit als Regisseur, als Theatererfinder, als Stückerfinder, Autor auf dieses Stück, habe ich eine Verbindung, eigentlich eine jahrzehntelange Verbindung zu dem Schriftsteller Robert Walser. So langsam ist er in mein Leben eingetreten. Robert Walser, ein ganz wunderbarer Autor. Ich habe viele Stücke schon gemacht, um ihn rum, mit seinen Texten. Und jetzt ist eigentlich ein Konzert entstanden. Ich bin selber Musiker, spiele mit unserer Band, das ist ein Schlagzeuger, Marco Capelli, und ein wunderbarer Bassist, Claude Meyer heißt er. Und ich spiele selber Klarinette, Bassklarinette, Flöten und arbeite mit einem Schauspieler zusammen, Herwig Ursin heißt dieser Schauspieler. Und ich habe Texte in dieser jahrelange Verbindung mit Robert Walser, habe ich eine Textsammlung angelegt, eine Fassung angelegt, wo wir eigentlich diesen Abend als musikalisch, theatralisch, literarisches Konzert eigentlich präsentieren.
Und Christoph Marthaler ist aber auch mit auf der Bühne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also wir haben das noch gar nicht so ganz richtig besprochen. Wir werden zusammen reden. Ja. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Zusammen reden, erzählen vielleicht. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt noch alles offen. Aber vielleicht von unseren ersten Begegnungen mit seinen ersten Vorschlägen von Reduktionen. Eben, ich meine, das ist ja das Thema, das Christoph Marthaler weiterverfolgt und weiterverfolgt, dieses Interesse an der Reduktion. Und ich muss sagen, das ist auch für mich, wenn ich jetzt nicht mehr da ganz dabei bin in seinen eigenen Stücken, immer ganz eigentlich, das ist eine, ich finde, das ist eine große Ausnahme von einem Künstler, dass der so bei seiner Idee, bei seinem Interesse bleibt. Da gibt es viele Leute, die rümpfen dann die Nase und sagen, ja, das habe ich schon mal gesehen, ja, jetzt sagt er wieder das, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe genau dieser Lebensroman. Also es sind nicht ein einzelnes Stück, sondern es ergibt eigentlich eine große Geschichte, was Christoph macht. Und das schätze ich wahnsinnig. Und dann ist es mir egal, ob ich irgendwas gesehen habe. Es gibt so viele Leute, die dauernd meinen, sie müssen jedes Mal was Neues erzählen und was Neues erfinden und was Neues spielen. Das ist sehr wohltuend, finde ich, in unserer Welt.
Rudi Häusermann, ganz herzlichen Dank.
Ja, gern gesehen.
Unterricht in der Kunst, die Fröhlichkeit nicht einzubüßen, der erste der zwei literarisch-musikalischen Marthaler Gesprächsabende, findet nächste Woche Donnerstag im Deutschen Schauspielhaus Hamburg statt. Außerdem sind alle drei Teile der Trilogie über zurückgezogene Künstler Emily Dickinson, Novalis und Elfriede Jelinek im Malersaal zu sehen. Das Ganze kann man übrigens auch als günstiges Kombipaket erwerben. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Die geniale Stelle.
Ja, und die hat heute die Dramatikerin Annalena Küspert für uns. Sie findet ihren großen Moment im alten Theaterkanon in einem Schiller-Klassiker.
Ja, also meine geniale Stelle würde ich fast als mein Theater-Initiationserlebnis bezeichnen. Da war ich 19, also das war 2004, am Landestheater Tübingen. Von Martin Nims, Die Räuber, hat er da inszeniert. Da gibt es ja diesen tollen Monolog von Spiegelberg. Und der Schauspieler, der den gespielt hat, Hagen von der Lied heißt er, glaube ich, hat diesen Monolog von einer Mauer runter hängend kopfüber gesprochen. Und ich saß damals im Theater, habe gedacht, ja, das will ich machen. Irgendwas hiermit will ich machen. Das war für mich einfach total verrückt, dass jemand kopfüber spricht. Heute rückblickend denke ich, oh, ganz süß. Das war ganz großartig für mich.
Die Dramatikerin Annalena Küspert. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.